Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, neulich hörte ich den schönen Ausspruch angesichts der Beschäftigung mit einem biblischen Text: Ich verstehe erstmal gar nichts. Das könnte zu Recht auch die erste Reaktion auf einen Liedtext sein, dessen lateinisches Original auf das Jahr 386 datiert wird und dessen deutsche Übersetzung fast 500 Jahre alt ist. Kein Wunder also, wenn da Unverständnis die erste Äußerung ist. Das Wunder ist vielmehr, dass es dieses Lied immer noch gibt und dass es über Jahrhunderte das Lied mit der Nummer 1 in vielen verschiedenen Gesangbüchern war. Im heutigen EG ist es die Nummer 4 und es handelt sich um »Nun kommt der Heiden Heiland« nach dem Hymnus »Veni Redemptor Gentium« des Ambrosius von Mailand, in der Übersetzung von Martin Luther. Man kann spekulieren, was dieses Lied so überlebensfähig gemacht hat, wenn die Verständlichkeit des Textes, zumindest der Eingangsstrophe, es bestimmt nicht ist. Wenn Sie genauer mitspekulieren möchten, schlagen Sie doch gerne das Gesangbuch dazu auf. Da ist zunächst die eingängige Form des Hymnus, im Original 8 Strophen zu je 4 achtsilbigen Zeilen. Luther macht eine der lateinischen Vorlage sehr nahestehende Übersetzung, ursprünglich auch mit 8 Strophen, nur dass die Zeilen bei ihm jeweils nur 7 statt 8 Silben haben. Dann ist da natürlich die schlichte und doch kunstvolle Melodie gregorianischen Ursprungs, behutsam von Luther seinem deutschen Text angepasst und dem damaligen Volksliedton angenähert, deren Bogenform, wie wir sehen werden, sich bestens einem Text zugesellt, der auf das ganze Kirchenjahr anspielt. Und dann sind da die suggestiven Kräfte von Rhythmus und Klang der Sprache, mit Reim und Stabreim, Assonanzen und dem Gespür für die Aussagekraft bestimmter Vokale. Beispiele dafür später. Hören wir zunächst die erste der im heutigen EG abgedruckten 5 Strophen, gesungen von Sophia Pavone. Luthers Übersetzung steigt bei der zweiten Strophe des ambrosianischen Hymnus ein, der schon im Laufe seiner mittelalterlichen Überlieferung um die erste gekürzt wurde. Vielleicht auch, weil diese sich metrisch viel unregelmäßiger verhält als die anderen Strophen. Inhaltlich bezieht sich diese weggelassene Strophe mit dem Beginn Intende auf den Psalm 80, heute der Wochenpsalm für den zweiten Advent. In einer Übersetzung heißt es: Höre, der du herrschest über Israel, der du thronest über den Cherubim, erscheine vor Ephraim, richte auf deine Macht und komm. Jesus wird damit gleichermaßen mit seiner göttlichen Herkunft wie auch mit seiner Zugehörigkeit zum Judentum in Verbindung gebracht. Die zweite ambrosianische Strophe, Veni Redemptor Gentium, mit der das Lied heute beginnt, weit die Perspektive aus. Der Heiden Heiland. Damit ist nach einer neueren Übersetzung gemeint Heiland aller Welt, also die Universalität des Heils, wie sie schon bei Jesaja im 11. Kapitel anklingt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht, als Zeichen für die Völker. Wenn es also gelingt, diese Bedeutung in das mit Stabreim und Assonanz verknüpfte Wortpaar Heiden, Heiland hineinzudenken, dann kann der adventliche Sehnsuchtsruf nun kommen, trotz des missverständlichen Worts Heiden, ungetrübt mitgesungen werden. In den restlichen 3 Versen und auch in den in unserer EG-Fassung ausgelassenen, schwer verständlichen nächsten beiden Strophen geht es um die Jungfrauengeburt. Ambrosius schrieb seinen Hymnus im 4. Jahrhundert in einer Zeit, in der auch das nizänische Glaubensbekenntnis formuliert wurde. Heftige Auseinandersetzungen tobten darüber, ob Jesus zwar oberstes Geschöpf, aber doch nur Mensch oder aber auch göttlicher Natur sei. Ambrosius betont, genauso wie das genannte Glaubensbekenntnis, in seinem Lied die Göttlichkeit Jesu, und dafür ist die Jungfrauengeburt ein starkes Zeichen. Auch Luther sah sich von Theologen seiner Zeit zu Abgrenzungen herausgefordert. Und so gibt es vielleicht eine Art Parallelität zwischen der Übersetzertätigkeit Luthers bei diesem Hymnus als Abwehr und Antwort auf die kurz zuvor entstandene, schwärmerische, freie Übertragung des Veni Redemptor durch Thomas Müntzer und der bei Ambrosius kämpferisch betonten Behauptung der Gottnatur von Jesus. Jedenfalls verwundert Luthers sprachliche Herbheit, die durch seine möglichst lateinnahe Übersetzung entsteht. Und vieles von seiner ihm sonst eigenen sprachlichen Gewandtheit, Modernität und Eingängigkeit, Stichwort dem Volk aufs Maul schauen, vermissen lässt. Als wollte er die Autorität des Ambrosius anders als Müntzer unangetastet lassen und zugleich darin die eigene Rechtgläubigkeit und Traditionsverbundenheit behaupten. Gleichwohl schaffen auch in den weiteren Zeilen der ersten Strophe die Klanglichkeit der Wortpaare Kind erkannt, Wunder, Welt und Gott, Geburt, eine sprachliche Dichte von besonderem Reiz. Und gerade beim Singen wird die Vokalgebung eindrücklich. So findet sich das einleitende U im Nun auch wieder bei der Jungfrauen Kind erkannt, des sich Wunder alle Welt und im Wort Geburt der letzten Zeile. Hören wir nun die zweite Strophe. Der gesungenen Fassung folgt jetzt und auch bei den nächsten Strophen jeweils eine Orgelbearbeitung von Samuel Scheidt, der zu den großen Komponistenpersönlichkeiten des 17. Jahrhunderts gehört. 1624 veröffentlichte er seine Werke für Tasteninstrumente in dem dreiteiligen Werk Tabulatura Nova, dessen Titel auf die für damalige Verhältnisse neue Notationsweise der Musik auf 5 Liniensystemen anspielt, also der für uns heute selbstverständlichen Form. In den kontrapunktisch dichten Orgelversen verzichtet Scheidt bewusst auf jede Virtuosität, die ansonsten viele seiner Stücke prägt, und lässt die Melodie mal im Alt, mal im Tenor, mal in der Oberstimme und mal im Bass erklingen. Hier ist sie zunächst im Alt zu hören. Im Psalm 19 heißt es über die Sonne: Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Eine Fülle von Bildern und Begriffen ging offensichtlich aus diesen zwei Psalmversen in das Lied über, wobei die zentrale Lichtmetaphorik der vierten Strophe vorbehalten ist. In der zweiten, gerade gehörten, sowie auch in der dritten Strophe wird das Bild der umlaufenden Sonne auf Jesus übertragen. Die zweite Strophe widmet sich dem Hauptthema des ganzen Liedes: Gott wird Mensch. Die Kammer, aus der er kommt, ist zugleich königlicher Himmelssaal und Mutterschoß Marias. Im benachbarten Lied EG 3 heißt es in der dritten Strophe in einer Hymnenübersetzung von Thomas Münzer über Jesus: Aus seiner Mutter Kämmerlein ging er hervor als klarer Schein. In der dritten Zeile kommt noch einmal die für das Jahrhundert des Ambrosius so wichtige Thematik zur Sprache: Gott von Art und Mensch. Dann das Komma, sodass klar ist, dass Held ein weiteres Attribut ist, das wiederum dem Psalmvers von der Sonne entnommen ist. Aber vor allem auch auf die Weihnachtslesung aus Jesaja 9 hinweist: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Die dritte Strophe fasst in einem einzigen Satz lapidar zusammen, zwischen welchen Polen sich die Menschwerdung Gottes vollzieht. In den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses: Hinabgestiegen in das Reich des Todes, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten des Vaters. Beide Strophen, die zweite und die dritte, beschreiben den Eindruck einer unaufhaltsamen, energievollen Bewegung, heldenhaft in Bezug auf das Verlassen der göttlichen Ruhe und Herrlichkeit an Weihnachten, auf die Erniedrigung bis zum Tod, die Passion, auf den Sieg über den Tod, Ostern, und auf das Übersteigen der irdischen Existenz in der Himmelfahrt. Hören wir jetzt die dritte Strophe und einen weiteren Orgelvers von Samuel Scheidt mit der Melodie im Tenor. In der vierten Strophe, Dein Krippen glänzt hell und klar, wird die schon immer wieder angeklungene Weihnachtsthematik des Liedes offenbar, und zwar im Sinne des Johannesevangeliums: Und das Licht scheint in der Finsternis. So gilt dieses Lied auch in seinem Ursprung als erstes Weihnachtslied der lateinischen Christenheit. Nach den beschreibenden Sätzen der vorherigen Strophen kehrt das Lied zur persönlichen Anrede des Anfangs zurück. Dein Krippen. Wieder schmücken sprachliche Feinheiten diese besondere Strophe. Klanglich entstehen Wortpaare wie Krippen klar, Nacht neu Licht, Dunkel drein, Bleib und Schein. Der glänzende I-Vokal, der im Wort Kind in der ersten Strophe das erste Mal vorkommt, verbindet hier die Wörter Krippe, Gibt, Licht und Immer im Schein und erleuchtet quasi im Wort Nicht in der dritten Zeile die dunklen U- und O-Vokale der Wörter Dunkel, Muss und Kommen. Die letzte Zeile formuliert eine Bitte oder einen Wunsch. Der Glaub bleib immer im Schein. Sicherlich konnte gerade in dieser Zeile Luther sein reformatorisches Anliegen in der Heraushebung der Bedeutung des Glaubens wiederfinden. Luther hat diese Strophe etwa in der gleichen Zeit der Übersetzung von Veni Redemptor Gentium noch einmal mit seinen eigenen Worten neu gedichtet in dem Lied Gelobet seist du, Jesu Christ. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Mit dieser lichtvollen, weihnachtlichen Strophe endet der Hymnus bei Ambrosius. Luther aber beschließt sein Lied mit der für einen Hymnus typisch gewordenen Lobpreisstrophe, die auch den Heiligen Geist mit einschließt, der übrigens in Luthers Originalübersetzung bereits in der heute ausgelassenen zweiten Strophe Erwähnung fand. Allein von dem Heiligen Geist ist Gottes Wort worden ein Mensch. Damit schließt sich auch der Kreis der Einbeziehung der kirchlichen Hochfeste in das Lied. Der trinitarische Lobpreis am Schluss repräsentiert das Trinitatisfest und Pfingsten kam bereits mit der einleitenden Formulierung Redemptor Gentium, also Erlöser der Völker, ins Spiel, wenn man daran denkt, dass in der Pfingsterzählung die Angehörigen zahlreicher nichtjüdischer Völker plötzlich die Jünger in ihren Muttersprachen predigen hörten. Dieser das Kirchenjahr beschreibende Bogen von der adventlichen Erwartung des kommenden Heilands über Weihnachten bis hin zum Trinitatisfest korrespondiert in eindrucksvoller Weise mit der Bogenform der Melodie. Vermutlich Luther selbst hat sie aus einer gregorianischen Veni Redemptor Melodie, die um das Jahrtausend aufgeschrieben wurde, umgeformt und sie damit seiner Übersetzung und den musikalischen Bedürfnissen der Zeit angepasst. Einige Beobachtungen dazu. Die erste Zeile kehrt unverändert als Schlusszeile wieder. Die zweite Zeile steuert den höchsten Ton D unbetont an, der in der dritten Zeile dann betont hervorgehoben ist. Jede Zeile beginnt mit dem Ton, mit dem die vorherige schließt. Besondere Textbetonungen gelingen durch den Quartsprung in der ersten und letzten Zeile, der durch einen Punkt gelenkten Note der zweiten und durch den höchsten Ton in der dritten Zeile. Dabei passt sich die Melodie dem nicht immer regelmäßigen Betonungsverlauf erstaunlich gut an. Luther verwendete diese Melodie in abgewandelter Form noch zweimal, in Verleih uns Frieden gnädiglich, EG 421, und in Erhalt uns Herr bei deinem Wort, EG 193. Anfangs stand die Frage im Raum, was dieses Lied nach wie vor so faszinierend macht. Vielleicht wurden einige Aspekte angesprochen, die diese Frage mit beantworten könnten. Sicherlich hat aber auch die Musik, die von diesem Lied inspiriert wurde, ihren gehörigen Anteil an seiner Bekanntheit und Beliebtheit. Hervorheben möchte ich natürlich die beiden gleichnamigen Kantaten und die drei großen Choralbearbeitungen für Orgel von Johann Sebastian Bach, die die vielen Facetten des Liedes zwischen sehnsuchtsvoller Erwartung des kommenden Heilands, der Betrachtung des Weihnachtsgeheimnisses und der unaufhaltsamen Energie des seine Bahn laufenden Christus musikalisch wunderbar zu deuten verstehen. Bevor wir zum Abschluss die fünfte Strophe und den mächtigen Orgelvers mit der Melodie im Bass von Scheidt hören, dankt Ihnen fürs Zuhören und grüßt mit guten Wünschen, Ihr Christian Richter.